Liebe HörerInnen, bevor dieser Podcast startet, ein kleiner Hinweis, damit ihr euch nicht gleich während der Aufnahme wundert. Wir probieren gerade ein wenig mit alternativer Software für den Podcast herum und kann damit auch transparent umgehen. Wir überlegen, ab der kommenden Saison auch einen Videopodcast anzubieten und dafür, experimentieren wir gerade ein wenig und haben diese Folge unter anderem dafür genutzt, mit einer anderen Software die Folge aufzunehmen und das mal zu testen. Und das ist leider insbesondere bei Jonathan ein bisschen in die Hose gegangen. Das bedeutet, dass ihr während der Folge Aussetzer erleben werdet. Ihr werdet erleben, dass die Tonqualität nicht immer optimal ist. Das tut uns leid, das können wir an der Stelle leider nicht mehr reparieren, aber wir haben versucht, das möglichst so zu schneiden und so zusammenzupacken, dass die Folge dennoch vom Inhalt her hörbar ist, und dachten uns, dass es besser wäre, die Folge zumindest in diesem Zustand, der noch halbwegs okay ist, hochzuladen, anstatt diese Woche gar keine Folge hochzuladen. Wir bitten vielmals um Entschuldigung. Wir versuchen, das nächste Woche natürlich dann entsprechend auch zu beheben und wieder eine Folge mit gewohnter Qualität hochzuladen. An dieser Stelle aber bitten wir einfach um euer Verständnis dafür und hoffen, dass wir das sehr bald wieder in den Griff bekommen. Jetzt viel Spaß mit unserer neuen Folge.
Niasan Roth, der Podcast rund um die Männer, Frauen, Amateure und die Jugend vom FC Bayern München.
Servus und herzlich willkommen zum Niasan Roth Podcast, Folge 332. Und wir sprechen heute vor allem über ein Thema, die Trainersuche des FC Bayern München, der Männer. Die läuft auf Hochtouren nach wie vor. Und wir hatten ja in der Vergangenheit mal eine Folge gemacht, aber die ist ja mittlerweile schon derart überholt, dass wir über die aktuellen Ereignisse und Geschehnisse rund um den FC Bayern München natürlich sprechen müssen. Nämlich diese Woche hat sich's auf einen Kandidaten so ein bisschen fokussiert, sage ich mal. Und das ist Ralf Rangnick. Und rund um Ralf Rangnick gibt es natürlich sehr, sehr viel zu diskutieren und zu philosophieren, und das werden wir heute tun. Und wenn ich sage wir, dann meine ich einerseits Georg Haas. Schön, dass du wieder mit dabei bist.
Hallo Justin, und passend zum potenziell neuen Trainer habe ich auch Dresscode auf blau-weiß angepasst. Ich bin mir noch nicht sicher, welche Subtext-Nachricht ich damit schicken will, aber irgendeine garantiert.
Ja, müssen wir mal erörtern im Laufe der Folge, wo es dahin geht. Und Jonathan ist noch mit dabei. Grüß dich, Jonathan. Schön, dass du Zeit hast. So, und dann noch der Hinweis, der obligatorische fast schon. Liebe HörerInnen, wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen bei unserer Arbeit, bei unserem täglich Brot, wenn man so will. Gut, ist es ja nicht, wir sind ja ein Hobbyprojekt, aber wir wollen vielleicht irgendwann mal dahin, dream big, und dafür brauchen wir euch. Einerseits für den ganzen Zeitaufwand, den wir betreiben, und natürlich auch für die Kosten, um uns weiterhin auch zu entwickeln, was Blog und Podcast angeht. Wie ihr uns unterstützen könnt, das erfahrt ihr auf mirsanroth.de/unterstützen. Dort gibt es alle Informationen, auch darüber, was wir mit eurem Geld konkret anfangen, welche Ziele wir verfolgen und wie das eben alles so funktioniert. Also schaut vorbei, mirsanroth.de/unterstützen, findet ihr auch in den Shownotes und auf mirsanroth.de auf der Website auf einem der Banner. Gut, dann starten wir mal rein und zunächst vielleicht auch so eine kleine Mitteilung noch. Die FC Bayern Frauen haben am Wochenende gegen Werder Bremen gewonnen, und so klein ist die Mitteilung dann doch nicht. Mit 3:0 haben sie in der Bundesliga ein Spiel gewonnen, was jetzt dem Ergebnis nach ein bisschen höher ausgefallen ist, als vielleicht der Spielverlauf das hergegeben hat. Mit 2 Toren aus 45 Meter Distanz, also von der Mittellinie ungefähr, Damjanovic und Stanway, und haben damit einen Riesenschritt in Richtung Meisterschaft gemacht. Wenn sie das nächste Spiel bei Bayer 04 Leverkusen gewinnen, sind sie deutsche Meisterinnen. Und ich glaube, das ist mal mindestens eine Erwähnung hier im Podcast wert. Wir werden natürlich auch in den kommenden Folgen das weiter begleiten und dann auch nochmal, kann auch nicht versprechen wann, aber werden dann auf jeden Fall auch nochmal eine intensive Folge über die Frauen machen, in der wir uns dem komplett widmen. Aber heute, habe ich ja schon gesagt, soll es vor allem um den Trainer des FC Bayern München gehen, beziehungsweise um den neuen Trainer des FC Bayern München, der Männer. Und da hat sich jetzt vieles auf Ralf Rangnick fokussiert. Die Medien hatten bereits vor einigen Tagen berichtet, dass Ralf Rangnick jetzt nach der Absage von Julian Nagelsmann der absolute Favorit auf den Job beim FC Bayern München ist. Rangnick selbst hatte noch vor einigen Wochen, als der Kicker darüber berichtet hatte, öffentlich gesagt, dass er sich voll auf Österreich fokussiere und es aktuell gar keinen Grund gäbe, sich damit zu beschäftigen. Diese Woche und wie gesagt, insbesondere nach der Nagelsmann-Absage, wurde es dann wieder heißer, unter anderem auch die L'Equipe, die dann berichtet hat. Der Kicker hat nochmal sein Gerücht erneuert. Jetzt haben andere Medien auch diese Woche nachgezogen. Und der Tenor ist so ein bisschen, es hängt jetzt eigentlich nur noch davon ab, was Ralf Rangnick will und was er sagt. Und wenn er Ja sagt, dann wird er Trainer des FC Bayern München. Ja, das ist so ein bisschen der Wasserstand aktuell und deshalb geht es heute vor allem um die Personalie Ralf Rangnick und vielleicht einsteigend eher mal, Georg, so ein bisschen der Ablauf der Trainersuche. Du hattest auf Twitter vor einiger Zeit, ich weiß gar nicht, ein paar Tage ist es jetzt mittlerweile schon her, hattest du mal so ein bisschen Richtung FC Bayern München gestichelt, so nach dem Motto, Ralf Rangnick, De Zerbi, Xabi Alonso, was weiß ich, ganz, ganz unterschiedliche Kandidaten mit ganz, ganz unterschiedlichen Ideen auch. Wo ist da eigentlich die Philosophie des FC Bayern München, könnte man fast schon ketzerisch fragen. Wo ist sie?
Ja, genau, du hast es ja heute schon glänzend in einem Artikel auf miasanroth.de auf unserem Blog beantwortet. Da gibt es die Long-Version dazu. Was ich kritisiert hatte auf Twitter, das war ja auch nur eine angebliche Shortlist, die sich damals dann verdichtet hatte es waren zwei Leute noch und ich glaube, es waren ziemlich sicher Zidane und Rangnick. Und da hatte ich halt schon gesagt, das ist jetzt irgendwie, dass du, wenn du beginnst mit einer Trainersuche, erstmal deine Filter relativ groß einstellst und viele verschiedene Kandidaten hast, ist klar. Aber in einem normalen Prozess wird man dann ja erwarten, okay, es verdichtet sich, verschiedene Kriterien sind wichtiger, wir haben dies, das evaluiert und dann bleibt am Ende auf der Shortlist noch zwei irgendwo ähnliche Kandidaten weg und dann macht es eine Kleinigkeit, entscheidet dann für den einen. Und wenn hier dann aus dem Scheinbaren, wie so oft, das gehört ja auch dazu, dass ganz, ganz viel publiziert wird. Der FC Bayern gibt auch ganz viele Einblicke. Man weiß ja nie, was ist echt durchgesteckt und was ist fake durchgesteckt. Und diese Shortlist eben, da dachte ich, Zidane, Rangnick, das sind für die letzten zwei Kandidaten, das ist halt ein sehr breites Spektrum. Sowohl von der Persönlichkeit, vom Typ, von den beiden Leuten her, von dem Werdegang, von den Profilen, für die sie stehen, von der Deutschsprachigkeit, die sie mitbringen. Also im Prinzip in allen Ausprägungen fast überspitzt formuliert, jeweils komplett auf der anderen Seite vom Spektrum.
Und das Jonathan, fand ich da erstmal ein Stück weit mal
dann doch schon sehr verwirrend für die Hypothese, dass das wirklich die letzten beiden
Kandidaten schauen, seien. Welche Trainer so aktuell diskutiert wurden oder auch in der Vergangenheit diskutiert wurden. Fehlt dir da so ein bisschen der rote Faden dahingehend, dass das Trainer sind, die alle eine sehr unterschiedliche Spielidee haben? Hättest du dir vom FC Bayern vielleicht gewünscht, wenn du dann auf so eine Shortlist schaust, die dann durchgesteckt wird an Medium XY, dass da drei Trainer auftauchen, die, wo du sagst, okay, damit kann ich was anfangen, das ist so eine Stoßrichtung? Oder kannst du es nachvollziehen, dass es doch sehr verschiedene Trainer sind?
Ich würde sagen, vor allem, weil für mich halt die Schwebe im FC Bayern vor allem sein sollte, dass man alles, was irgendwie zu gewinnen ist, gewinnt. Wie man das dann genau macht, ist am Ende nicht ganz so wichtig, wie vielleicht bei anderen Vereinen jeden und sagt, wir arbeiten jetzt ergebnisorientierter und versuchen einfach den besten Fachmann auf dem Markt, der zu uns kommen will, zu holen.
Ja, ich glaube, gerade was den Ballbesitzfußball angeht, muss man ja sowieso mal jetzt auf die letzten Jahre auch zurückblicken und schauen, wie viele dieser Trainer, die beim FC Bayern gearbeitet haben, standen denn tatsächlich auch für Ballbesitzfußball. Also mir fallen ad hoc Louis van Gaal ein, das war 2009, der da verpflichtet wurde, wo man auch diskutieren kann. 2008 wurde er verpflichtet, glaube ich, oder? 2009? Jetzt bin ich auch, könnte 2009 gewesen sein. 2010 Champions League, ja, 2009 wurde er verpflichtet. Dann Jupp Heynckes kann man jetzt auch drüber streiten, ob der wirklich für Ballbesitzfußball stand oder ob er nicht einfach da angesetzt hat bei dem, was eben da war. Und dann Pep Guardiola, na klar, gibt es keine zwei Meinungen. Ist natürlich hauptsächlich die Koryphäe in Sachen Ballbesitzfußball. Und danach Carlo Ancelotti, Niko Kovac, wieder Jupp Heynckes auch zwischendrin, Hansi Flick, Julian Nagelsmann. Das sind alles Trainer, die mit Nagelsmann könnte man vielleicht mit Abstrichen noch sagen, okay, der hat in Ballbesitzphasen schon auch Ideen gehabt, was Leipzigs Fußball und auch Hoffenheims Fußball angehen, aber schon auch mit Fokus auf Gegenpressing, was er ja auch bei Bayern dann ähnlich auch gezeigt hat. Insofern gab es ja da nicht so viele Trainer in letzter Zeit, die auch wirklich, wirklich auf Ballbesitzfußball aus waren. Finde ich auch immer interessant in der Bewertung dann, wenn dann viele jetzt sagen, ja, wo ist denn da eigentlich die Linie, wenn jetzt Rangnick käme, das wäre ja konträr zu allem, wofür der FC Bayern in den letzten Jahren gestanden hat. Georg, ganz, ganz so, wenn man auf die Linie schaut, die jetzt da in den letzten Jahren gefahren wurde, ist es ja dann eher nicht.
Nee, das ist genau, was ihr beide gesagt habt, ne? Das ist, du hast das wirklich, ich will jetzt gar nicht zu viel Werbung machen, aber das ist genau mein, das ist wirklich ganz wichtig, was du da in dem Artikel rausgearbeitet hast. Im Rückblick, im Rückspiegel sieht das ganz oft nach einer geraden Linie aus und das ist enorm wichtig für diesen FC Bayern, der aufgebaut hat auf dem Fundament von Louis van Gaal, veredelt, ganz nach oben gebracht, einmal in einem Zwischensprint von Jupp Heynckes und dann nochmal eins draufgesetzt, die Kirsche auf der Sahne von Pep. Das sah dann im Rückblick aus wie eine super stringente Entwicklung. Das war es aber nie. Die Logik für Van Gaal war, das war ein Welttrainer, der irgendwie verfügbar war und nach einem Tal, das er zwischendurch hatte, da bei Alkmaar war das, ne, wo er dann wieder diese Überraschungsmeisterschaft gewonnen hatte. Der war verfügbar, konnte Deutsch, guter Name, auf den hat man gesetzt. Danach Jupp, der Evergreen, der auch schon komplett raus war und genau wie du sagst, der für einen pragmatischen Fußball stand und ganz und gar nicht für so eine stringente Weiterentwicklung von einem Van Gaalschen Fußball. Nee, Jupp Heynckes wurde 10 Jahre vorher von Rudi Assauer als zu alt für das Business bezeichnet und Mann von gestern hat sich dann in der Rente, hat er Leverkusen gerettet, so ein bisschen, hatte dort so einen dritten Frühling, ist dann als alter Kollege, Kumpan, Weggefährte von Uli Hoeneß zum FC Bayern gekommen. Pep Guardiola kam, weil er ein verfügbarer Welttrainer war und man an Jupp Heynckes gezweifelt hatte nach dem Finale der Horm, das verloren war und der Triple-Vize-Saison. Und der war einfach da, weil er ein Welttrainer war. Und dass der dann perfekt zum Van Gaalschen Prinzip gepasst hatte, das war halt letztlich Zufall. Und danach, du hast es vorhin beschrieben, waren es einfach jeweils nachvollziehbare Trainerentscheidungen, die, und das ist so ein bisschen das, was Jonathan vorhin gesagt hat, die irgendwo für einen gewissen Erfolg in der Vergangenheit standen, mit Ancelotti, mit Tuchel, Trainer, die bereits die Champions League gewonnen hatten. Flick kam, weil er gerade da war. Kovac kam, weil er Stallgeruch hat. Also es gibt jeweils eine Erklärung. Aber es war nie so, dass jetzt der FC Bayern definiert hätte, okay, wir brauchen ein Spielsystem ABC und der Trainer muss da reinpassen, der muss irgendwo eine Ajax-Cruyff-Schule sein. Das ist der FC Bayern nicht, das ist der FC Bayern nie gewesen. Die Frage hätte sich vielleicht mal gestellt, würde es sich lohnen, in diese Richtung zu gehen? Aber das ist eine sehr gute Frage, wo ich tatsächlich, wird man uns vielleicht unterstellen, aber ich habe da gar keine klare Meinung zu, weil das ist ein sehr, sehr kompliziertes Thema. Und es gibt für beides sehr gute Argumente, auch für diesen Pragmatismus. Und deshalb bin ich da auch recht entspannt, was diese grundsätzliche Philosophiedebatte angeht.
Ich glaube tatsächlich, es gibt ja zwei Wege. Es gibt sicherlich mehr Wege, aber es gibt zwei Wege, die jetzt konkret interessant sind. Entweder man switcht wirklich komplett rüber Richtung Ballbesitzfußball. Man muss es ja so nennen, es wäre ein Switch, auch wenn die Bayern in der Bundesliga immer Ballbesitzwerte 60% plus haben im Schnitt. 60% Ballbesitz heißt noch lange nicht, dass man einen Trainer hat, der Ballbesitzfußball affin ist. Das ist ja schon mal einer der Irrtümer. Das heißt, entweder man switcht dorthin wieder Richtung Ballbesitzfußball und sagt, Mensch, das war damals so erfolgreich, das wollen wir jetzt wiederbeleben. Da wollen wir jetzt einen Trainer finden, der das gut kann. Dann muss man andererseits aber auch sagen, okay, der Kader, den wir in den letzten Jahren zusammengestellt haben, den müssen wir dann komplett umstrukturieren. Das wird richtig Geld kosten. Klar, man kann auch den einen oder anderen Spieler dann verkaufen, aber das ist natürlich auch mit einem gewissen Grundrisiko verbunden. Auch wenn viele Fans natürlich schreien werden bei der Variante, boah, hurra, habe ich richtig Bock drauf, muss man einfach konstatieren, das wird über 3-4 Neuzugänge und 3-4 Abgänge hinausgehen, wenn man in diese Richtung will. Und das ist so ein großer Wechsel, dass man als FC Bayern natürlich auch argumentieren kann, Mensch, das ist ein bisschen zu groß und das ist ein bisschen zu viel Veränderung und das ist ein Risiko in die Richtung, dass man dann sagt, naja, wenn wir jetzt so viel verändern, dann wird das Zeit brauchen, dann braucht das 1-2 Saisons mindestens mal, um sich dort einzuspielen und zu finden und dann schaut man vielleicht auch ein bisschen auf dieses ominöse Champions League-Finale 2025 in München und sagt sich, okay, das ist vielleicht nicht der Weg, den wir gehen wollen. Und der zweite Weg ist, sich anzuschauen, Mensch, welchen Kader haben wir denn eigentlich? Und dann zu sagen, okay, da sind viele Spieler mit dabei, die gut sind im Pressing, die gut sind Box-to-Box im Mittelfeld, die viel Athletik mitbringen, viel Dynamik, die auch am Ball jetzt nicht so schlecht sind, wie der ein oder andere FCB-Fan das auf Social Media gern mal darstellt. Schauen wir, dass wir da vielleicht eine Balance in den Kader bekommen, dass wir in beiden Situationen ganz gut aufgestellt sind, also dass wir hier und da nochmal so ein bisschen was ergänzen, um im Ballbesitz ein bisschen besser aufgestellt zu sein, dass wir den Fokus aber trotzdem darauf legen, diesen Kader eben stärker zu machen in Nuancen und dann eben einen Trainer zu finden, der mit diesem Kader gut arbeiten kann, dem wir das zutrauen und zu sagen, okay, das ist jetzt der Trainer, unabhängig davon, ob das Ralf Rangnick jetzt wirklich ist, das müssen wir dann, glaube ich, an späterer Stelle dieses Podcasts nochmal ein bisschen tiefer diskutieren, aber einfach so von der Denkweise her, glaube ich, ist das der Prozess, den man als FC Bayern dann auch gehen muss und den man vielleicht auch gegangen ist und wo man sich dann vielleicht dazu entschieden hat, okay, kurzfristiger, mittelfristiger Erfolg ist uns ein bisschen wichtiger, als jetzt wirklich nochmal am Urschleim anzupacken und gefühlt alles nochmal komplett umzuwühlen. Das glaube ich, steht so ein bisschen dahinter. Wenn wir jetzt die beiden Varianten so ein bisschen, mal angenommen, ich hätte recht, sagen wir mal, und diese beiden Varianten sind tatsächlich so relevant, Jonathan. Welche wäre denn, wenn du jetzt mal, jetzt hätte ich fast gesagt, Salihamidžić spielen kannst, wenn du mal Freund oder Eber spielen kannst, welche Variante wäre dir denn da lieber?
Ja, du hast den Zwiespalt schon so ein bisschen angesprochen. Einerseits dieses, auch gerade mit dem Blick auf das ominöse auch genannt hast, der Erfolg, der jetzt kommen muss, will Leverkusen antworten, man will in der Champions League wieder weit kommen, man will als Bayern natürlich sowieso immer jeden Erfolg haben. Gleichzeitig befindet man sich gerade im gesamten Verein in einem großen Umbruch und das wird auch niemand beim FC Bayern abstreiten. Das betrifft die Etage, das betrifft jetzt schon wieder das Traineramt, es wird aber auch, hat auch und wird auch weiter den Kader betreffen. Von daher gibt es sowieso Veränderungen, auch strukturelle Veränderungen im Kader. Trotzdem glaube ich, dass da Ralf Rangnick ein ganz guter Mittelweg ist. Der ist die Lösung für beide Wege ein bisschen. Mit dem kannst du langfristig was angehen. Dem kannst du vertrauen, dass da ein langfristiges Projekt entstehen kann. Und trotzdem ist es ein Trainer, der schon oft genug bewiesen hat, dass er auch was drauf hat und mit dem du im Zweifel auch kurzfristig Erfolg haben kannst.
Ja, also ich sag mal, ich verstehe, dass du da so Richtung Mittelweg zielst und dass der FC Bayern das auch tatsächlich tun sollte, weil der FC Bayern ist nicht in einer Position, wo er jetzt alles über den Haufen werfen sollte. Dafür steht der Verein insgesamt immer noch zu gut da und ist auch der Kader insgesamt noch gut genug. Aber Ralf Rangnick ist für mich doch die Definition von keinem Mittelweg, sondern Ralf Rangnick ist für mich genau die Definition und das ist die große Stärke an ihm, dass er der wäre, um den FC Bayern komplett neu aufzustellen.
Das ist so ein wunderbarer Übergang. Dann lass uns doch jetzt zu dem Thema kommen, nämlich ob Ralf Rangnick der Messias für den FC Bayern München ist, ob er derjenige ist, der den FC Bayern wieder auf Touren bringt. Wir haben gerade gesagt, eine richtige Philosophie gab es ja beim FC Bayern München eigentlich jetzt nie. Ballbesitzphilosophie in den letzten Jahren schon gar nicht. Ralf Rangnick, glaube ich, das ist relativ bekannt in Deutschland, ist jemand, der schon sehr früh mit dem Begriff Pressing auch hantiert hat. Also da gibt's Videos beispielsweise von seinem ZDF-Sportstudio-Auftritt 1998, wo er dort an der Taktiktafel mit dem Moderator steht und die Spieler verschiebt und ganz Deutschland eigentlich erklärt, was überhaupt eine Viererkette ist. Die Viererkette wurde damals in anderen Ländern bereits gespielt, in Deutschland noch sehr, sehr lange der Libero, ja bis in die 2000er hinein. Rangnick war so ein bisschen die einsame revolutionäre Insel, die das Viererkettensystem erklärt und erklärt, wie es eigentlich funktioniert, in Überzahl auch den Gegner anzulaufen und zu pressen. Das Video wirkt tatsächlich wie, wenn man jetzt mal vom Visuellen sich so ein bisschen löst, wirkt das so ein bisschen wie ein normales Taktikvideo aus den frühen 2010er Jahren. Also ganz interessant, wie revolutionär Rangnick damals eigentlich schon auch über Fußball gedacht hat. Und genau mit diesem Pressing verbinden viele ja auch Ralf Rangnick. Und genau mit diesem Pressing-Fußball werden ja viele Bayern-Fans auch nicht warm. Das ist so ein bisschen, es wird so ein bisschen im Selbstverständnis als Gegenentwurf zum FC Bayern wahrgenommen, auch wenn wir ja gerade gesagt haben, dass es eigentlich gar kein Gegenentwurf ist, weil der FC Bayern ja selbst viel in die Richtung auch gespielt hat in den vergangenen Jahren, viel mit Gegenpressing, wenn ich an Hansi Flick denke, ein sehr offensiver Fußball mit sehr, sehr vielen hohen Pressing, viel Arbeit gegen den Ball, Gegenpressing als berühmter bester Spielmacher, wie es Jürgen Klopp mal bezeichnet hat, auch Julian Nagelsmann mit vielen Elementen aus dieser Philosophie. Ich glaube, Thomas Tuchel war jetzt wieder so ein kleiner, in Anführungsstrichen, Rückschritt in die Richtung kontrollierterer Fußball. Georg, wenn du jetzt mal schaust, wofür Rangnick fußballerisch steht, kannst du dir vorstellen, dass das beim FC Bayern mit Blick auf den Kader, mit Blick auf die Probleme der letzten Jahre auch funktionieren kann? Glaubst du, dass er eine Lösung sein kann, die dem FC Bayern kurzfristig, mittelfristig Erfolg bringt?
Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Ich habe es ja vorhin schon kurz angedeutet. Also ich glaube, Rangnick kann dem FC Bayern auf zwei Arten Erfolg bringen. Das eine, das jetzt nur in aller Kürze, das ist tatsächlich, Rangnick kommt hier hin als, ich nenne es mal, wie soll ich sagen, als Revolutionär, als irgendjemand, der hier wirklich viel umkrempelt, der auch die Macht bekommt, der dann natürlich auch mit einigen Leuten aneinander geraten dürfte intern, ne? Sowohl mit den Großkopferten des Vereins, vielleicht aber auch auf so zweiter, dritter Ebene Leute, die einfach jetzt seit 15 Jahren sehr, sehr erfolgreich arbeiten und das Berühmte, das haben wir schon immer so gemacht und da keine Lust auf Änderungen haben, Klammer auf, was man den Leuten grundsätzlich, was man total verstehen kann und den Leuten vielleicht gar nicht kritisieren muss, weil die waren jetzt erfolgreich die letzten 15 Jahre. Aber da kann ich mir vorstellen, dass der da den krassesten Impuls in den Verein trägt, seit zuletzt Louis van Gaal und vielleicht noch einen größeren, den FC Bayern, ich sag's mal, in die Moderne holt, mit allem drumherum, Daten, Prozesse, wie er das ganze Team ums Team aufstellt. Das kann ich mir vorstellen, dass es dann aber trotzdem mit Rangnick komplett kracht, dass aber der FC Bayern danach davon profitiert mit Rangnicks Nachfolger, weil Rangnick quasi jetzt die unbequeme Arbeit macht, dieses Reiben aneinander, das man auch mal braucht, irgendwas, das Alte einreißen, um was Neues aufbauen zu können. Diese Rolle könnte Rangnick vielleicht übernehmen. Er selbst wäre vielleicht nicht happy damit und danach würden alle, die jetzt Rangnick kritisieren, sagen, habe ich euch doch gleich gesagt. Langfristig könnte der FC Bayern aber trotzdem profitieren. Und das ist sogar mein wahrscheinlichster Case. Die spannendere Frage ist, und da habe ich tatsächlich noch keine klare Antwort, da bin ich gespannt, was ihr so ein bisschen sagt, Rangnick als Trainer im engeren Sinne definiert, wirklich mit dem, wofür er steht, was viel Gutes ist, viel Modernes ist, viel Konzeptionelles ist, auf einer gewissen Basis von Athletik und Gegenpressing, aber eben nicht nur, wie du richtig gesagt hast, ist Rangnick da der Richtige, um aus dem, was noch von der einst glorreichen Achse Neuer, Kimmich, Müller übrig bleiben wird nächstes Jahr, und was vielleicht im Sommer dazukommen kann, ist Rangnick und sind seine Handgriffe da die richtigen, um Kimmich als de facto Kapitän und zwei Neuzugänge gemeinsam dann mit Kane ins Finale der Horm zu führen? Da bin ich wirklich unsicher. Da würde mich eure Meinung erstmal interessieren. Nur als Trainer gesehen, nach dem, was er jetzt zuletzt, sage ich mal, bei United und Österreich gemacht hat.
Ja, Jonathan, wenn wir da mal drauf blicken, bei United, glaube ich, ganz katastrophale Bilanz auch mit 1, irgendwas im unteren Bereich, Punkten pro Spiel. Österreich jetzt ein bisschen besser, natürlich auch ein ganz anderer Job. Aber Manchester United jetzt mit Blick auf seine Karriere insgesamt auch der einzige wirklich, wirklich große Club, bei dem er gearbeitet hat. Und das ging komplett in die Hose. Jetzt kann man natürlich sicherlich auch sagen, United tut ja auch sein Bestes, um die Mitarbeiter dort scheitern zu lassen. Aber ich glaube, aus der Perspektive, wie der FC Bayern jetzt in den letzten Monaten und Jahren auch aufgetreten ist, könnte man ja sagen, der FC Bayern ist auch kein wirklich leichtes Umfeld. Macht das Sorgen mit Blick auf eine mögliche Beschäftigung von Rangnick?
Ja, schon. Also ich glaube, das ist eine der größten Sorgen, die man haben muss. Jetzt sollte Rangnick dann am Ende der Trainer werden. Weil ich finde, man kann, wenn wir jetzt wirklich, ihr habt es gerade so schön gesagt, rein vom Traineramt ausgehen, kann man sehr gut argumentieren, dass schon Leute, die ihre Fähigkeiten auf größerer Bühne und länger gewiesen haben als Rangnick, bei den Bayern auch gescheitert sind. Also namentlich vor allem natürlich Thomas Tuchel, der mit zwei anderen Vereinen im Champions-League-Finale war und hier nach anderthalb Jahren wieder gehen muss. Deswegen, ich glaube, das ist die größte Sorge, die man haben muss. Man muss sich Sorgen machen, dass er nichts von Kaderplanung versteht oder dass er Fehlentscheidungen bei der Transferpolitik groß trifft. Das kann natürlich auch immer passieren. Aber da hat man vielleicht einen der besten Europas auf der Trainerposition dann. Aber was das In-Season- und In-Game-Coaching angeht, da mache ich mir auch die allergrößten Sorgen.
Ja, zumal man auch sagen muss, Rangnick hat bei seinen bisherigen Stationen, da gibt es so ein schönes Zitat, das habe ich jetzt nicht mehr 1:1 im Kopf, aber 2008, als er mit Hoffenheim eine überragende Hinrunde gespielt hat und dieses legendäre fast schon Duell zwischen Hoffenheim und Bayern in der Allianz Arena stattfand, wo Luca Toni in der 90. plus X das 2:1 für die Bayern schießt, damals noch unter Jürgen Klinsmann. Da gab es eine ziemliche Reiberei auch mit Uli Hoeneß, der dann im Kabinentrakt noch sehr, sehr ausgerastet sein soll, irgendwie von Rangnicks linker Schauspieltruppe rumgeschrien haben soll, laut Aussage von Bernhard Peters, der damals sportlich leitend tätig war in Hoffenheim. Und ja, der auch gesagt hat, ja, Rangnick ist jemand, der ein großer Besserwisser ist. Da würde ich mir an Hoffenheims Stelle große Sorgen machen, weil der immer ganz gut anfängt und dann spätestens nach einem Jahr sowieso wieder weg ist, weil es nicht mehr läuft. Und wenn man auf seine Karriere schaut, dann bei aller Polemik, die Hoeneß natürlich immer an den Tag legt in solchen Situationen, bei aller Polemik kann man schon argumentieren. Also die ersten Monate, vielleicht die erste Hinserie, die erste Saison vielleicht auch manchmal, läuft dann relativ gut, aber später kracht es dann doch eher mit Ralf Rangnick. Und Georg, das ist, glaube ich, das, worauf du so ein bisschen auch angespielt hast. Also einerseits die Möglichkeit, dass es sportlich nicht funktioniert und andererseits, dass es dann eben auch mit den Großkopferten des FC Bayern München, dass es mit denen dann quasi krachen kann. Und da würde mich deine Einschätzung interessieren. Glaubst du, dass das Risiko damit verbunden auch groß wäre, dass Rangnick nicht irgendwie was mittelfristig, langfristig aufbauen kann oder den Boden dafür legen kann, sondern dass er im Gegenteil eher noch was zerstört beim FC Bayern München? Ist das eine Möglichkeit, ein realistisches Szenario?
Das ist definitiv ein realistisches Szenario, aber ich könnte ketzerisch entgegnen, was soll er denn kaputt machen? Das ist schon richtig, klingt trotzdem zu negativ. Ich muss doch ausnahmsweise wie so oft kurz ausholen, weil im Großen und Ganzen steht der Verein natürlich fantastisch da. Das ab und zu kürze ich das so ein bisschen raus, weil der Verein macht so viel, so wahnsinnig gut. Und zwar alles, was nicht beim Kernbereich rund ums Orga der Männerfußball ersten Mannschaft zu tun hat. Allein, wir haben vorhin ganz kurz drüber geredet, die Frauenmannschaft, der Aufbau der Frauenmannschaft, da ist sicherlich auch nicht alles perfekt und könnte man in die Details gehen, was da vielleicht noch nicht gut läuft, aber überhaupt mal da aktuell mal kurzerhand innerhalb mit einem 10-Jahres-Plan die Nummer 1 im deutschen Frauenfußball geworden zu sein. Haben die hingestellt, haben den Frauen noch keine perfekte, ist ein Thema, über das wir hier oft reden, aber eine neue Heimat gegeben, haben in München, wo es kein Bauland gibt, haben sie einen Campus dahingestellt. Auch dort noch nicht alles perfekt, aber überhaupt so ein Gelände dahinzustellen in dieser Stadt, das ist nicht einfach. Kurz neben dem Campus, mittlerweile schon ein bisschen länger, steht ein fantastisches Stadion da, mittlerweile 20 Jahre alt und trotzdem von allen modernen Stadien vielleicht das, ich sag mal zumindest in Europa, das bekannteste, das Stadion, das auch irgendwo mehr ist als nur ein Stadion, sondern wirklich ein Wahrzeichen von der Stadt geworden ist. Wie gut der Verein in Themen wie Medien, wie Internationalisierung aufgebaut ist, die machen so viel so wahnsinnig gut. Aber aktuell die sportlichen Prozesse, die Entscheidungsprozesse, Trainersuche jetzt davor, Sportvorstand, Sportdirektorensuche, und das ist wirklich, das ist schon so ein roter Faden seit 6, 7, 8 Jahren und Kaderplanung, wo wir sagen, boah, wo wir so oft die Finger in die Wunde legen und uns drüber wundern, dass sie trotzdem noch so gut sind, aber wo mittlerweile halt immer klarer wird, dass sie da sehr, sehr lange von einer unfassbar guten Substanz der Jahre 2010 bis 2015 gelebt haben und das nach und nach sichtbar wird, die vielen Entscheidungen der letzten vielen Jahre. Und insofern, da sage ich, wenn da jetzt Rangnick kommt und das dazu führt, dass da irgendwas explodiert, dass dann Hoeneß und Rummenigge sagen, wisst ihr was, jetzt habe ich wirklich keine Lust mehr und gehe in Rente. Und dass vielleicht, dafür bin ich zu weit weg von aktuellen Prozessen, vielleicht Dresen doch nicht der Heilsbringer ist und oder Freund nicht und oder Eberl nicht und oder Eberl danach die Macht bekommt, die er jetzt nicht bekommt, die er jetzt ja augenscheinlich nicht hatte, wie wir in der Trainerfindungsdiskussion gesehen haben. Ja, vielleicht ist dann Rangnick der richtige Katalysator, den dieser Verein braucht, ein Jahr lang. Ein Jahr lang den Verein in für die Landwirte, Landwirtinnen, unseren Zuhörern, da gibt es doch irgendwie so so ein System. Einmal brandroden, dann wird der Boden wieder fruchtbar oder so ähnlich. Insofern vielleicht muss Rangnick einmal ein kurzes Feuer legen und danach kommt dann, wie gesagt, Jürgen Klopp oder Xabi Alonso oder wer auch immer und dann geht die Saat auf.
Also Ralf Rangnick als einjährige Bombe, die alles dem Erdboden gleich macht, damit dann danach wieder Ernte gesät wird.
Genau. Richtig, was soll's?
Ich würde vielleicht ein bisschen dagegen halten, dass obwohl es natürlich im Moment ein Neuanfang ist und in den letzten Jahren tatsächlich sehr viel davon gelebt wurde, wie gut vorher gearbeitet wurde, kann man natürlich auch so einen Neuanfang ein bisschen kaputt machen. Also wenn man jetzt davon ausgeht, die Kombination von ist eigentlich gut und das Richtige.
Fair.
Und dann kommt Rangnick und es geht jetzt grandios schief, dann sind die natürlich auch direkt wieder angezählt und sind auf dünnerem Eis als vielleicht vorher. Als wenn jetzt, also es wäre natürlich viel einfacher für die beiden, wenn jetzt direkt die Traumlösung kommt, die dann 5 Jahre bei Bayern bleibt, Champions League-Titel gibt.
Ja, absolut. Also ich bin tatsächlich, ich habe das verfolgt jetzt die Woche, auch die Diskussionen darum. Vielleicht merkt man es meinen Artikeln auch so ein bisschen an. Ich weiß noch nicht ganz, was ich davon halten soll, weil einerseits mein erster Reflex ist auch, Rangnick und der FC Bayern, das passt einfach nicht. Also Rangnick war für mich tatsächlich auch immer so eine Art Antagonist zu dem, was der FC Bayern insgesamt ist. Und das meine ich gar nicht so, also das meine ich schon auch mit Blick auf seine Spielphilosophie, auch wenn wir da sicherlich Gemeinsamkeiten schon festgestellt haben zu den Vorgängern. Das meine ich aber auch generell von seinem Auftreten her, von seiner Art her. Sicherlich hat dazu auch beigetragen, dass er halt mit der TSG Hoffenheim und RB Leipzig zwei Clubs zum Aufstieg verholfen hat, beziehungsweise zum Erfolg auch oder zum stückweiten Erfolg, sagen wir es so, verholfen hat, die in Deutschland jetzt nicht gerade die beliebtesten sind aufgrund ihrer Konstitution, aufgrund dessen, wie sie funktionieren. Sicherlich auch die ein oder andere Meinung, die Rangnick in der Öffentlichkeit vertreten hat, hat dazu beigetragen, dass viele Fans in Deutschland jetzt nicht gerade Hurra schreien, wenn sie mit ihm konfrontiert werden. Insofern war es auch erwartbar, dass viele Bayern-Fans eher negativ darauf reagieren werden. Und das hat bei mir so ein bisschen den Reflex ausgelöst, aber wäre es wirklich so kacke? So, die Frage habe ich mir halt gestellt, wäre es wirklich so kacke, wie es gerade alle machen? Und einerseits sehe ich, warum viele skeptisch sind, weil er eben unter anderem bei Manchester United nicht gerade beste Arbeit geleistet hat, weil die Clubs, für die er gearbeitet hat, komplett anders funktionieren, als es der FC Bayern tut. Und weil er fußballerisch von seiner Idee her, von seiner Philosophie her, das definitiv nicht 1:1 zum FC Bayern München übertragen kann. Auf der anderen Seite, das habe ich ja vorhin so ein bisschen durchklingen lassen, halte ich Rangnick bei aller Skepsis über seine Persönlichkeit, über seine Art und Weise etc., halte ich ihn für einen der wenigen Menschen in Deutschland oder anders formuliert. Ich glaube, es gibt in Deutschland nur ganz, ganz wenige Menschen, wo ich sagen würde, die haben konzeptionell und von der Theorie her und gewissermaßen ein Stück weit auch von der Praxis, wenn man auf seine Erfolge schaut, mehr Ahnung von Fußball als Rangnick. Und das ist wirklich einer, der in den 2000er Jahren und auch in den 90er Jahren den deutschen Fußball geprägt hat und mit dazu beigetragen hat, dass der deutsche Fußball seinen Arsch dann irgendwann doch wieder hochbekommen hat, mit seiner ganzen Arbeit, die er bei verschiedenen Stationen einfach als Vorbild irgendwo auch geleistet hat. Und der auch sehr anpassungsfähig war bei verschiedenen Stationen, das muss man auch dazu sagen, der trotzdem sehr, sehr klar von seiner Art Fußball auch überzeugt war, da muss man keinen Hehl drum machen. Aber ich glaube, wenn so ein Mann zum FC Bayern München kommt, der so viel Ahnung von Fußball hat, der mehrfach bewiesen hat, dass er Dinge auch aufbauen kann, also bei Hoffenheim hat er das bewiesen, bei RB Leipzig hat er das in verschiedenen Positionen bewiesen, dass er dort, auch bei RB Salzburg übrigens, dass er mit den entsprechenden Mitteln natürlich auch, aber auch Strukturen, dass er Strukturen aufbauen kann, dass er sie weiterentwickeln kann und dass er ein Team auch aufbauen kann und weiterentwickeln kann. Und klar bleibt die Frage, ob man das auf den FC Bayern übertragen kann, aber jemand, der sowas nachgewiesen hat, dem möchte ich zumindest positiv unterstellen, dass er in der Lage ist zu wissen, dass er den Fußball, wie er ihn in Salzburg oder in Leipzig oder, keine Ahnung, jetzt mit Österreich spielen lässt, dass er den nicht 1:1 auf den FC Bayern übertragen kann. Zumindest mal nicht im Großteil aller Bundesligaspiele. Und deshalb wäre irgendwo in mir dann doch eine Stimme, die sagt, ich bin schon ein Stück weit gespannt, sollte es tatsächlich dazu kommen, ob er das umsetzen kann und ob er die Ideen, die er dann mitbringt, um seine Grundphilosophie vielleicht beim FC Bayern auch zu etablieren, ob er die so umsetzen kann, dass der FC Bayern im Alltag dann tatsächlich auch wieder erfolgreich ist und da wieder in eine Richtung driftet, wo man sagt, okay, da ist jetzt Stabilität drin, da ist jetzt einfach wieder ein Team auf dem Platz, wo man sagt, da ist eine klare Linie zu erkennen und ein Team, das eben auch erfolgreich ist. Und das ist das, was mich an der Sache dann doch bei aller Skepsis und bei aller berechtigter Skepsis ein Stück weit irgendwo auch reizt.
Ja, das hast du da, glaube ich, gut auf den Punkt gebracht. Das ist so ein bisschen die Gretchenfrage bei ihm, was man gar nicht weiß mit Blick auf die letzten Stationen in Leipzig und Hoffenheim, wo er das eher so konzeptionell gearbeitet hat, weil es da gewisse Parallelen gab, ne? Steht Rangnick, überspitzt gesagt, für eine Philosophie, die dort zufällig, also mit Kaderphilosophie, mit vielen jungen Spielern holen. Ich sag mal, bei Leipzig kauft er 20 junge Spieler für 10 Millionen, wissend, dass 10 davon gut werden, 3 davon sehr gut werden und verkauft die für einen Gewinn weiter und holt die nächsten, hat aber sogar ein Spielsystem, das dazu passt, weil eben dieses laufintensive, pressingintensive, da brauchst du keine Mannschaft, die 5 Jahre eingespielt ist, das kannst du Plug and Play, kommen neue Spieler, die laufen, die rennen an, die machen Gegenpressing, 2 Jahre später kommt der nächste. Da passt alles perfekt wie ein Rädchen ins andere. Und es passt sogar noch zur Markenphilosophie vom namensgebenden Sponsor bei RB, ne? Auch diese junge Dynamik. Und wie du es richtig gesagt hast, 1:1 auf den FC Bayern übersetzen, kann man das überhaupt nicht. Die Kunst beim FC Bayern für die nächsten 10 Jahre ist es nicht, jedes Jahr 20 Spieler für 10 Millionen zu holen und die alle ein bisschen spielen zu lassen, wissend, dass aus irgendwem schon ein Kunku wird und aus irgendeinem anderen halt eben einer, der nicht einschlägt. Nee, beim FC Bayern musst du was anderes machen. Du musst einen anderen Fußball spielen, du brauchst eine andere Kader-Transfer-Strategie. Und das ist die Kernfrage. Trauen wir Rangnick zu, dass er so smart ist, Fußball so gut versteht, das Fußball-Business mittlerweile so gut versteht, dass er die bestmögliche Konzeptidee für den FC Bayern entwickelt? Ich traue es ihm grundsätzlich zu. Und deshalb sage ich, ja, doch, wenn er diese Machtfülle bekommt, kann das dem Verein gut tun.
Jonathan, wie ist deine Position zur Frage danach, ob Rangnick seine Philosophie beim FC Bayern etablieren kann?
Ja, ich glaube, ihr habt es beide auch schon ganz gut zusammengefasst, dass seine bisherige Philosophie bei den Bayern so in der Form nicht umsetzbar ist. Ich traue ihm auch zu und dafür ist er erfahren genug, dass er das selber weiß und das ist auch sicher Thema in den Vorgesprächen zu seiner Anwesen. Georg hat es gerade schon kurz ein bisschen angesprochen, eine andere Sache, die sicherlich noch Thema werden wird, sind Machtanbieter. Die sind auch schon Thema geworden in ein paar Berichten über die Einstellungsbedingungen, aber Ralf Rangnick wird eine gewisse Macht einfordern, die über übliche Traineraufgaben hinausgeht. Da geht es dann um konzeptionelle Kaderplanung und solche Dinge. Und ich bin sehr gespannt, wenn er denn eingestellt wird, weil ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass es genau an dieser Frage zum Beispiel noch scheitert, ganz am Ende. Aber wenn er dann eingestellt wird, bin ich sehr gespannt, wie sich das dann auswirken wird, ob man das öffentlich mitkriegen wird, dass es da vielleicht mal Ungereimtheiten gibt. Und ob es nicht vielleicht auch am Ende dann trotz einer Einstellung im Nachhinein daran scheitert. Also ich glaube eher, also ich sehe eher da bei diesen Machtansprüchen eine Baustelle als bei der Frage, ob er jetzt sich seine Spielweise und seine Spielphilosophie bei den Bayern vielleicht nicht ganz Anklang findet.
Da habe ich direkt eine Anschlussfrage an euch. Stichwort Macht und Kaderplanung. Hypothese, Rangnick kommt und bekommt diese Machtfülle. Justin und Jonathan, von jedem von euch spontan 2 Spieler, die Rangnick dann im Sommer verkaufen wird aus dem aktuellen Kader. Wer will anfangen?
Eieiei, das ist brutal. Weil, wenn du mir jetzt De Zerbi zum Beispiel genannt hättest, wenn du mir einen Trainer wie Xabi Alonso genannt hättest, hätte ich sofort 2 Namen im Kopf. Das ist beim FC Bayern wenn Rangnick kommen sollte, tatsächlich sehr, sehr schwer, weil
Ich merke, wie du redest, ohne etwas zu sagen, um dir ein bisschen Zeit zum Nachdenken zu kaufen. Sei dir gegönnt. In der Zwischenzeit hat Jonathan bestimmt auch schon den ersten Spieler parat. Jonathan, beginn du doch einfach. Justin darf noch eine Minute denken. Dein erster Spieler, der Rangnick Opfer wird.
Also ich glaube, wer auf jeden Fall einen schweren Stand haben wird, ich weiß nicht, das mit dem Verkaufen ist ein hartes Wort, da spielen natürlich immer noch deutlich mehr Faktoren eine Rolle, aber ich glaube, wer einen schweren Stand haben könnte, jedenfalls im Vergleich zu dieser Saison, ist Rafael Guerreiro. Das war so der Name, der mir als erstes einfällt, einer sehr kontrollierten Technik, aber weniger Physis, obwohl er natürlich trotzdem jemand ist, der alles gibt und immer dabei ist und er ist wahnsinnig vielseitig einsetzbar, deswegen glaube ich nicht, dass er verkauft werden würde. Dafür ist er zu vielseitig, wie ich gerade gesagt habe. Aber ich bin schwerer Stand als jetzt. Genau.
Und ja, wahrscheinlich und auch erst zu kurz da und etc. Aber guter Pick, Justin. Jetzt hast du genug Zeit gehabt, Justin. Dein erster Pick. Wer wird es schwer haben, außer Rafael?
Ja, Guerreiro. Vielleicht Nusayem Masraoui. Aus ähnlichen Gründen. Ich glaube, er ist ein bisschen defensiv stärker, ein bisschen physisch stärker. Aber Nusayem Masraoui könnte tatsächlich jemand sein, der mit Rangnick auf persönlicher Ebene vielleicht sogar zusammenstößt, auch wenn da über Masraoui nicht ganz so viel bekannt ist. Glaube ich, dass es da irgendwie so ein bisschen hakeln und krachen könnte. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass er auch sportlich nicht ganz optimal zu dem passt, was Rangnick spielen lassen will, wenn man jetzt vom Ideal bei Rangnick ausgeht.
Ja, auch nachvollziehbar. Jonathan, dein zweiter Spieler.
Ja, Masraoui war tatsächlich auch der andere Name, der mir direkt in den Kopf gekommen ist.
ist okay. Müssen keine vier unterschiedliche sein.
Aber wenn du nehme auch hast, gerne dann, noch einen weiteren, der halt ein bisschen kontrolliert. Pavlovic wäre ein Name, der mir noch eingefallen ist. Bei dem ist meiner Meinung nach sowieso die Frage, wie die Karriere in den nächsten Jahren weiter verläuft, weil gerade in der Fernsehen haben natürlich Eigengewächse einen kleinen Bonus. Ich glaube aber, dass der sich in einem, wenn wir davon ausgehen, dass Kimmich wieder ins Mittelfeld zurückrückt, irgendwann in einem Mittelfeldquartett von Kimmich, Leimer, Goretzka und Pavlovic und einem Ebenen, dass er da wahrscheinlich den schwersten Stand primär erstmal hat.
Ja, auch sehr interessant. Ganz ehrlich, ich glaube, dass einer aus der Offensivreihe noch gehen könnte. Aber ich könnte dir jetzt ad hoc nicht sagen, wer. Vielleicht ist es Serge Gnabry, auch wenn ich, also das Ideal bei Serge Gnabry ist einfach für mich, der passt zu fast jeder Art von Fußball. Also wenn er in Form ist, dann passt der fast überall rein. Vielleicht am ehesten noch Kingsley Coman, und zwar aus den Gründen, die Georg ja immer und immer wieder betont hat, dass der Output bei ihm einfach nicht so riesig ist, wenn man direkt auf Assists und Tore schaut und dieses Klinische bei ihm nicht vorhanden ist. Er ist eher so der Kombinationsfußballer, passt perfekt in so ein Ballbesitzsystem rein, könnte deshalb auch dabei helfen oder Rangnick dabei helfen, eine Adaption stattfinden zu lassen zwischen Philosophie und bei welchem Verein bin ich hier gerade. Insofern, das wäre wieder ein Argument, was für Coman spricht, aber ich glaube, dass er es vielleicht ein bisschen schwerer haben könnte.
Ja, Coman, diesbezüglich auf jeden Fall eine interessante Personalie, du sagst es, ne? Genau, der könnte in beide Extreme gehen. Aber wie du sagst, vielleicht ist Rangnick der erste Trainer der letzten 10 Jahre, der mal eine Excel-Tabelle aufmacht und dann sieht er die Zahlen vom King und dann sagt er, um Gottes Willen, was bist du, Offensivspieler? hier kann ja was nicht stimmen.
Was wären denn deine beiden Spieler, Georg?
Ich bin extra kurz in die Moderatorenrolle gesprungen, damit ich mir solche Gedanken nicht machen muss. Ist eine sehr gute Frage.
Hast du gerade deine eigene Frage gut schon genannt?
Nee. Ach, herrlich. Also rhetorisches Mittel, um normal meinen Fragepartner zu loben und ihn zu besänftigen, stimmt. Aber wenn es meine eigene Frage ist, die mir gespielt wird, upsie.
Georg, ich merke, wie du dir mit viel Reden Zeit verschaffen willst.
Du, das tun wir ja doch hier hauptsächlich. Nee, pass auf, so ein bisschen, wenn ich jetzt, ihr habt ja gute, schon mal überzeugende Argumentationsmuster geliefert, halt so ein bisschen alles, was nicht zum klassischen RB-Dynamik-Stil passt. Das gilt natürlich ein Stück weit für alle Spieler, die langsam sind. Da haben wir in der Innenverteidigung natürlich ein paar Kandidaten, wo ich nicht genau weiß, wer welchen Speed mitbringt. Das könnte pro Dayot Upamecano sprechen, dass er nochmal zurück, in Anführungszeichen, so ein bisschen in der RB-Heimat ist. Und falls er Gewinner würde und im Kader, im Team bleiben darf, dann stellt sich die Frage, wer einen Platz verliert, weil ich nicht glaube, dass Kim und De Ligt beide als Backup oder einer von beiden als Backup bleibt. Da könnte es tatsächlich für beide schon dran hapern. Vielleicht sogar rein vom Spielerischen her. Ich glaube, De Ligt könnte sich irgendwie noch besser anpassen. Ich habe Napoli nie so intensiv gesehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass Min-jae Kim große Anpassungsschwierigkeiten an Rangnick haben wird. Ich weiß gar nicht, so von Daten her wirkt er nicht so langsam, aber auf mich im Spiel manchmal doch. Vielleicht täuscht mich da mein
Blick. Ja, sein aggressives Rausrücken ist halt manchmal, gerade wenn du eine Linie hast, die sehr hoch steht, dann könnte so ein Verteidiger, der viel rausrückt, wie Lucas Hernandez auch, der hier und da auch die ein oder andere Schwierigkeit unter Flick hatte, könnte da natürlich ein Problem werden. Mir ist noch eingefallen, oder zwei Namen, die mir noch einfallen, sind natürlich jetzt mit deiner Begründung Eric Dier, der absolut nicht das Tempo hat für eine sehr hochstehende Linie, der viel mit Auge macht, viel mit Stellungsspiel. Ich traue ihm das durchaus zu, nach allem, was er jetzt gezeigt hat, aber glaube, dass er Probleme haben könnte. Das wäre so der eine Name. Und jetzt ist mir der andere wieder entfleucht. Das ist natürlich, aber ich werde ihn auf jeden Fall nachliefern, da komme ich noch drauf.
Ja, nee, aber genau, ne, in so eine Richtung vielleicht Stanisic ist auch jetzt nicht der.
Ja, sehr gut, das war der andere.
Hoch und runter sprintet, ne, das wäre dann so ein bisschen so von der Art her der Spieler, wo ja ohnehin gerade Rechtsverteidiger zumindest, ihr habt, damit haben wir ja indirekt auch schon die drei spannende Personalien, die rechts eine Rolle spielen könnten, mit Masraoui, mit Stanisic und mit Kimmich indirekt, wo wir jetzt gar nicht ausführlich drüber geredet haben, aber Jonathan, du hattest implizit unterstellt, dass Kimmich unter Rangnick wahrscheinlich wieder ins Mittelfeld rücken könnte. Da haben wir dann also schon schöne Dynamiken, die wir hier antizipieren unter Rangnick. Sehr schön. Kleiner Ausflug in die Kaderplanung.
Gibt es noch Ergänzungen von euch zu Ralf Rangnick? Fällt euch noch was ein, was unbedingt diskutiert werden müsste? Ich glaube, was wir auf jeden Fall noch besprechen sollten, wenn ich hier mit Blick auf meine Notizen nochmal das durchgehe, ist eine Aussage, die er jetzt jüngst getroffen hat. Wobei wir nicht wissen, ob er sie jüngst getroffen hat oder ob sie einfach nur jüngst veröffentlicht wurde. Es gab ein Interview, Jonathan, mit 90 Min. Mit 90 Min, der jetzt hätte ich fast gesagt, der australischen Version, der österreichischen Version. Da hat Rangnick in einem Interview gesagt, es gab eine Kontaktaufnahme von Bayern München. Darüber habe ich auch den ÖFB informiert. Im Moment gibt es keinen Grund, mich intensiv und konkret damit zu beschäftigen. Dann wurde nochmal nachgehakt bei ihm, wann wäre das der Fall? Und da hat er dann sinngemäß geantwortet, naja, wenn Bayern konkret sagt, dass sie ihn wollen, dann würde er sich Gedanken darüber machen. Und dann müsste er sich auch die Gedanken darüber machen, ob er das überhaupt will. Das klang deutlich weniger konkret, als es das zuletzt in den Medienberichten war. Das kann natürlich auch daher rühren, dass das Interview, was glaube ich gestern, also am Dienstag veröffentlicht wurde, dass dieses Interview geführt wurde, bevor das mit Julian Nagelsmann fix wurde. Das ist eine Möglichkeit. Wäre natürlich umso brisanter, wenn das Interview recht zeitnah geführt wurde. Was ist deine Meinung zu diesen Aussagen?
Ja, also ich kann mir ehrlich gesagt schwer vorstellen, dass das Interview jetzt wahnsinnig alt ist, weil ich nicht verstehen würde, warum 90 Min das jetzt nicht behält, außer da gab es eine bestimmte Absprache, das weiß man natürlich nie. Ich kann mir aber umgekehrt auch vorstellen, dass es ein sehr frisches Interview ist, in dem Ralf Rangnick so ein bisschen die Wogen glätten will. Ich will jetzt nicht sagen, er lügt, aber dass er so ein bisschen das runterspielt, wie es in der Realität eigentlich aussieht, vielleicht auch in Absprache mit dem Österreichischen Fußballbund, einfach um vor der EM nochmal ein bisschen Flammen rauszunehmen aus dieser ganzen Geschichte, damit es nicht zur allzu großen Ablenkung wird vor der EM. Und wenn es jetzt vor der EM schon klar wird, dass er Bayern-Trainer wird, dann kann man es vielleicht sogar veröffentlichen und dann ist es halt klar. Aber jetzt diese unklare Phase so ein bisschen zu überbrücken und zu sagen, da ist nichts, bis dann wirklich was ist.
Ja, Wogenglätten fand ich eine gute Bezeichnung, weil ich war gerade verdutzt, weil jetzt so, als du es vorgelesen hast, klang es für mich jetzt gar nicht wirklich brisant, Justin. Was genau meinst du damit? Woran hast du dich gestoßen, an welcher Formulierung?
Ich habe mich gar nicht so sehr daran gestoßen. Also klar, einerseits finde ich schon, dass es zumindest mal ein merkwürdiges Vorgehen ist, wenn tatsächlich an den Medienberichten was dran ist, dass die Gespräche zwischen den beiden schon sehr weit sein sollen, dass er dann öffentlich äußert, dass es im Moment keinen Grund gibt, sich damit intensiv zu beschäftigen, dass es eine Kontaktaufnahme gab, dass er da wirklich relativ viele Einblicke auch irgendwie gibt in den Prozess, ohne jetzt komplett ins Detail zu gehen, klar, aber ich finde es schon ein bisschen seltsam. Ich meine, er hätte auch sagen können, dazu möchte ich mich im Moment nicht äußern, dann gehen die Spekulationen natürlich weiter, das gehen sie so aber auch. Insofern würde mich das dann schon verwundern, dass er sich so eindeutig dann doch dazu äußert. Und andererseits finde ich halt den Spagat interessant zwischen dem, was er sagt dort und dem, was die Medien hier in Deutschland zumindest aktuell berichten.
Aber den Spagat finde ich gar nicht so groß. Ich sehe das eher so auch wie Jonathan. Das hier ist halt das öffentliche, diplomatische, Wogenklettende, dass du sagst, du willst halt was sagen, da hast du recht. Er könnte es sich ganz einfach machen und sagen, kein Kommentar. So, aber jetzt sagst du, okay, hier ist schon zu viel draus und vielleicht ist es auch irgendwo ein bisschen über Bande verhandeln mit dem FC Bayern. Und du sagst, du gibst zu, okay, da war was, weil du es vielleicht auch einfach nicht mehr verheimlichen kannst, weil es einfach zu viele Berichte drüber gibt. Aber gleichzeitig sagst du halt, du stehst ja unter Vertrag in Österreich und da musst du ja gesichtswahrend raus. Du kannst ja quasi gar nicht zu aktiv Interesse äußern beim FC Bayern, weil du gar nicht hin darfst, bevor dich Österreich nicht gehen lässt. Und das machst du halt hiermit so ein bisschen, dass du sagst, ja, natürlich ist Österreich mein aktueller Arbeitgeber, der österreichische Verband, nicht der Staat, mein aktueller Arbeitgeber, ist mein erster Ansprechpartner und bevor ich irgendwas mit denen geredet hätte, gibt's jetzt hier gar nichts drüber, ins Detail zu gehen. Und ich werde erst dann mit denen reden, wenn es was zu reden gibt. Damit, das ist halt genau, um, ich sag mal, den diplomatisch richtigen Schritt-für-Schritt-Folge so ein bisschen öffentlich vorzugehen, ohne dass du aktiv lügst. Weil das tut er damit, glaube ich, nicht. Weißt du?
Ja, aber er widerspricht ja den Berichten, die jetzt gerade stattfinden, schon ein Stück weit. Also was seine Aussage passt zu dem Stand, die Gerüchte vor anderthalb, zwei Wochen hatten, wo der Kicker, glaube ich, dann auch berichtet hatte, gesagt hat, okay, da gibt es eine Kontaktaufnahme von Bayern, aber konkret verhandelt oder so wird da jetzt aktuell nicht. Also das ist sehr locker alles, ist jetzt keine extrem heiße Spur. Dazu passt die Aussage meiner Meinung nach. Aber mittlerweile wird ja berichtet, und das ja jetzt auch schon seit einigen Tagen, dass der FC Bayern sich ganz konkret für Rangnick entschieden hat, dass es sehr konkrete Gespräche gab. Die SZ hat von einem Treffen am vergangenen Wochenende berichtet. Ich glaube, auch andere Zeitungen und Medien haben das so ähnlich berichtet, haben gesagt, da gibt es ein klares Gespräch zwischen beiden auch. Plus eben, dass es jetzt an Rangnick hänge, ob er das annimmt. Und da verwundert mich die Aussage in diesem Kontext dann halt schon ein bisschen, mit allem Wissen darüber, dass er natürlich nicht sagen kann, ja, die Gespräche und das Treffen gab es am Wochenende, so und so viel steht in dem Vertrag drin, so lange geht der Vertrag, ich schaue mal, ob ich den morgen unterschreibe oder übermorgen. Also klar, dass er das nicht sagen kann, ist mir vollkommen bewusst, aber irgendwo zeigt er sich dann doch derart distanziert zu dem Thema, beziehungsweise derart wie formuliere ich das am besten? Also er ist irgendwie weit weg von dem, was aktuell berichtet wird. Und deshalb ist es halt entweder eine sehr offensichtliche Lüge, wo ich den Sinn nicht ganz nachvollziehen kann, weil, wie gesagt, das kriegt man auch mit anderen Worten hin. Oder die Medien liegen halt aktuell komplett falsch und es ist noch gar nicht so konkret, wie es berichtet wird.
Ja. Aber ich weiß nicht, also für mich ist das nicht. Ich lese das da nicht raus. Für mich ist das ist diese berühmte Kunstform des überspezifischen Dementis. Er mag verhandelt haben mit dem FC Bayern, aber er hat dann eben noch keinen Vertrag vorliegen. Und deshalb kann er sagen, okay, der FC Bayern hat noch nicht eindeutig gesagt, wir wollen dich. Der FC Bayern hat nur grundsätzlich gesagt, wir wollen dich. Wir könnten dich eventuell wollen. Der FC Bayern lehnt sich da ja auch nicht komplett aus dem Fenster, sondern man signalisiert sich das ja nur jeweils elegant. Und dann sagt Rangnick, ja, ich könnte auch wollen, wenn ich denn Mitspracherecht bekomme und wenn ich Kingsley Coman und Dyer und Stanisic und wen wir alles genannt haben, verkaufen darf und umgekehrt vier Spieler von RB kaufen darf, wie auch immer. Und erst wenn der FC Bayern jetzt sagt, darauf gehen wir ein und hier schicken wir dir ein Vertragsangebot, wo das drinsteht, dann definiert Rangnick das als, okay, das ist jetzt das Zeichen, dass sie mich wollen. Weißt du, wie ich meine? Das ist so ein bisschen, ich verstehe jetzt deinen Punkt, es suggeriert hier, man kann das so verstehen, dass er hier mehr auf Distanz geht, als es vielleicht ist. Aber ich habe es eher so mit diesem Blick dieses überspezifischen Dementis gelesen, als, ja, okay, er sagt hier halt schon, de facto sind sie in Verhandlungen, aber weil noch kein Angebot vorliegt und sie sich noch nicht einig sind, sagt er halt, dass man abwarten muss.
Ja, auch den FC Bayern wird das aber, glaube ich, ein bisschen irritieren zumindest, so einen Satz zu lesen wie, also auch wenn das komplett nachvollziehbar ist inhaltlich, aber einfach dann öffentlich zu äußern, der FC Bayern müsste im ersten Schritt erstmal sagen, dass er mich will und im zweiten Schritt müsste ich mir auch überlegen, ob ich das überhaupt möchte. Also ich kann schon dann auch verstehen, dass der ein oder andere Fan sich da jetzt schon so ein bisschen veräppelt vorkommt.
Da sind wir, finde ich, gleich bei noch einem ganz interessanten Thema, weil wir jetzt sehr viel über Rangnick geredet haben. Aber ich halte es für keine unrealistische Möglichkeit, dass das auch noch schief geht und dass in den Verhandlungen bestimmte Ansprüche nicht erfüllt werden können oder Eberl und Freund sie nicht erfüllen wollen. Deswegen wollen wir noch über eine oder zwei Alternativen reden.
Gerne. Welche Alternative wäre denn für dich die? Ich meine, jetzt ist Rangnick ja offensichtlich irgendwie die C-Lösung. Also Alonso war die A-Lösung. Dann hat man mit Nagelsmann die B-Lösung gehabt und jetzt ist es Rangnick, der die C-Lösung ist. Wer wäre denn dann die D-Lösung?
Aber bevor du auf deine D-Lösung gehst, Jonathan, noch erstmal lass uns dieses Szenario mal kurz durchspielen, das tatsächlich jetzt auch mit Rangnick nicht klappt. Wie groß auf der Skala von 1 bis die Allianz Arena stürzt ein, wäre dieser GAU, wenn jetzt das schon wieder nicht klappt, nachdem sie sich direkt, indirekt erneut weit aus dem Fenster gelehnt haben als FC Bayern?
Nicht so groß.
Das
oder wäre es nicht so groß, sagt ihr? Wäre jetzt kein oh Gott, oh Gott, sondern einfach nur, ja, okay, der Nächste hat nicht gepasst, kommt der Übernächste.
Ja, sagt Jonathan. Also
ich glaube, dass es nach der Alonso-Absage sowieso keine perfekte Lösung gab auf dem Markt oder jedenfalls in der Wahrnehmung keine perfekte Lösung. Ob Alonso jetzt tatsächlich die perfekte Lösung gewesen wäre, weiß man ja auch immer erst hinterher. Aber diese Ausgangsposition, dass alle nicht perfekt gewesen wären, war ja nicht nur aus der Alonso, sondern auch immer aus umgekehrter Sicht. Und sei das jetzt ein Emery oder ein Nagelsmann oder jetzt ein Rangnick, die haben natürlich auch ihre Gründe, warum sie nicht machen wollen. Oder ein Tuchel nochmal doch weitermachen. Und deswegen glaube ich, sobald das diesen super guten Fit, den es zum Beispiel mit Nagelsmann oder eigentlich auch mit Tuchel, die Art und Weise war ein bisschen fragwürdig, aber Fit an sich war eigentlich ziemlich passend, wenn es den halt nicht gibt, also klar ist, dass der Weg zur Lösung gar nicht so einfach wird. Und das finde ich per se jetzt nicht so schlimm.
Ja, finde ich, hat mich quasi überzeugt. Nochmal ganz kurz zurückkommen auf das von vorhin, weil Justin, das wäre sogar das Elegante dann jetzt an dem Rangnick-Interview. Das könnte natürlich auch eine schöne Vorlage sein für den FC Bayern, damit der FC Bayern gut aus der Nummer rauskommt, im Sinne von, wenn Bayern jetzt dann sagt, ja, nee, Rangnick, wir haben uns ein bisschen ausgetauscht, aber wir haben halt einfach nicht zusammengepasst, zu groß, wir lagen konzeptionell oder philosophisch, wie auch immer man es dann nennt, zu weit auseinander. Er hat andere Vorstellungen, passen nicht und wir sind weiter zur nächsten Lösung. Und dann ist genau wie Jonathan sagt, dann war das hier jetzt, ja, okay, nach den bisschen größeren Fails mit Alonso und Nagelsmann, wenn man es so nennen will, ist das hier dann wirklich nur noch eine Fußnote in der Geschichte dieser Trainersuche. Fair. Dann würde ich sagen, jetzt Vorhang auf für Lösung D.
Ich will noch ganz kurz, ich glaube, dass das schon irgendwo ein Problem wäre, mindestens mal für den Trainer, der es dann am Ende wird, weil mir da immer wieder dieses Szenario Niko Kovac auch einfällt, der halt offensichtlich eine ganz klare B-Lösung, wenn nicht sogar C- oder D-Lösung war, der auch von Anfang an so behandelt wurde in der Öffentlichkeit und auch in Diskussionen so behandelt wurde. Glaube, für einen Trainer, der dann übernimmt, ist das echt nicht einfach, dann auch damit umzugehen. Unabhängig davon, ob das jetzt mit Rangnick eine relativ, na gut, Rangnick wäre ja dann nicht da, der ist ja die C-Lösung, unabhängig davon, ob das jetzt eine relativ starke Persönlichkeit wäre oder nicht, glaube ich, dass da einfach grundsätzlich ein Problem wäre. Und in der Verhandlung wird es, glaube ich, auch nicht so einfach, weil natürlich dann auch ein Trainer sagt, ja, pass auf, ich bin jetzt hier eure D-Lösung. also das wird sicherlich die Verhandlungsposition dann auch nochmal ein bisschen stärken, so nach dem Motto, warum sollte ich das jetzt tun und was hat gegen mich gesprochen und warum denkt ihr, dass das gegen mich spricht und so weiter. Also da gibt es ja sicherlich dann auch nochmal zumindest kleinere Dinge, die man beachten könnte, vielleicht sollte. Finde das nicht ganz unproblematisch. Grundsätzlich bin ich aber ein Stück weit auch bei Jonathan. Ich finde es auch gut, dass der FC Bayern sich mit vielen verschiedenen Kandidaten beschäftigt. Das ist so ein bisschen jetzt der Bogen zu dem Thema, mit dem wir ja eingestiegen auch sind. Aber ich will das an der Stelle auch nochmal betonen. Ich finde es auch deshalb gut, wenn man keine Philosophie hat, keine klare Philosophie, keine klare rote Linie, keine klare Ausrichtung, dann finde ich es immer gut, mit verschiedensten Trainern und Kandidaten auch zu sprechen. Von Alonso als Ballbesitztrainer bis hin zu Rangnick als absoluter Pressing. Mir fällt kein besseres Wort als Fetischist ein. Sorry, das ist nicht so gemeint, aber so in die Richtung. Also jemand, der sehr fanat ins Pressing ist, in Gegenpressing, Fußball, Umschaltfußball etc. Dass man da und dazwischen auch mit ganz unterschiedlichen Kandidaten spricht, sich präsentieren lässt, was ist eigentlich jetzt der Plan, wie geht's weiter, wie wäre deine Idee, um den FC Bayern voranzubringen, sich das anhört, mit den Kandidaten dann auch wirklich ins Gespräch geht, das ja alles parallel, also nicht irgendwie nacheinander, sondern der Eindruck entsteht ja oft, dass das irgendwie nacheinander passiert, aber das passiert ja in der Regel parallel, also das wirklich gleichzeitig dann auch mit verschiedenen Kandidaten gesprochen wird und dass man sich da dann anhört, was ist eigentlich deine Idee, wo soll es hingehen, wie würdest du den FC Bayern weiterentwickeln und dass man da verschiedene Ideen bekommt und dann am Ende sagt, okay, die Idee hat mir am besten gefallen, das finde ich überhaupt nicht problematisch und das finde ich gut, aber wie gesagt, für den Trainer, der es dann am Ende wird, ist es zumindest mal eine kleine Problemstellung. Gut, dann lass uns jetzt mal schauen, wer wird's denn? Jonathan, du hast angefangen, du hast das Thema quasi aufgeworfen. Wer ist denn dein D-Favorit?
Mein D-Favorit ist, glaube ich, tatsächlich auch die realistischste Option, wenn es Ralf Rangnick nicht wird. Jedenfalls, wenn man den ganzen Medienberichten vertrauen schenkt, Roberto Sabi von Brighton aus der Premier League. Ich würde einfach mal ein paar Pro-Punkte nennen und ihr könnt dann gerne mit den Kontrapunkten dagegen steuern. Ich habe auch noch ein paar Kontrapunkte sonst, aber ich bin natürlich jetzt der Verfechter. Ich finde einfach seinen Fußball, den er spielt, unglaublich toll. Aber der sieht nicht nur schön aus, der ist auch erfolgreich mit Brighton, also natürlich an den Mitteln gemessen, aber trotzdem. Und ich finde den auch von den Zahlen, also ich bin sowieso jemand, der ganz gerne auf die Zahlen im Fußball guckt. Und da finde ich ihn einfach toll. Also ich finde, das Spiel mit dem Ball ist toll. Er hat einen superflüssigen Spielaufbau. Seine Passes per Sequence bei Brighton, um jetzt mal auf die Zahlen einzugehen, sind besser als bei Bayern diese Saison. 4,94, um genau zu sein, bei ihm und 4,79 bei Bayern. Also nur ein bisschen besser, aber tatsächlich besser. Ist damit auch nur hinter Man City in der Premier League. Und trotzdem sind sie auch im Pressing total gut. Sie haben weniger Passes per Defensive Action als Bayern diese Saison. Also da sind sie auch besser, für alle, die nicht wissen, was Passes per Defensive Action jetzt unbedingt heißt. Das heißt einfach, wie viele Pässe darf dein Gegner spielen, bis du eine defensive Aktion an den Mann hast. Und da hat sozusagen Brighton weniger zugelassen als Bayern auch diese Saison. Sie haben 7 Tore nach hohem Ballgewinn diese Saison geschossen. Bayern hat nur 4 geschossen. Also ich finde einfach, der Fußball, wie er umgesetzt wird von De Zerbi, ist wahnsinnig faszinierend. Und das wäre auch nochmal eine etwas risikoreichere Variante. Jemand, der sich noch nicht bewiesen hat auf der ganz großen Bühne. Ein relativ junger Trainer, von dem ich aber philosophisch und von der Art Fußball, die er spielen lässt, sehr überzeugt bin. Es wäre natürlich, genau das, was wir vorhin besprochen haben, nochmal ein viel größerer Bruch in dem, was der FC Bayern machen will.
Ja, das ist so ein bisschen das Einzige, was mich an De Zerbi auch so ein bisschen stört. Also wenn wir auf die Kontrapunkte blicken, einerseits die große Veränderung, die im Kader notwendig wäre, andererseits vielleicht auch ein Stück weit die Erfahrung. Er hat schon bei einigen größeren, in Anführungsstrichen, Clubs gespielt, beziehungsweise dort trainiert. Donetsk beispielsweise in der Ukraine, die dort ja auch ein absoluter Top-Club sind, zumindest national. Also es gibt schon auch Erfahrungswerte, aber es ist jetzt nicht so, dass er schon einen absoluten Top-Club in Europa trainiert hätte. Das muss nicht immer eine Prämisse sein, glaube ich, hilft aber schon, wenn man jemand ist, der relativ umfassend Veränderungen vornimmt, weil das ist bei einem Top-Club immer nochmal eine andere Nummer. Wie viel Veränderung ist wirklich notwendig, wie viel Veränderung ist auch gesund pro Saison. Das lässt sich bei einem Club, der vielleicht nicht die allergrößte Erwartungshaltung hat, immer ein bisschen einfacher umsetzen auch, als es bei einem Club wie dem FC Bayern der Fall ist. Das könnte ein Problem werden. Und dann wurde ja auch viel berichtet, dass er einen relativ großen Staff auch mitbringen will. Das spricht jetzt nicht per se dagegen, finde ich. Ich finde einen großen Trainerstaff immer gut, weil das auch bedeutet, dass man sich so ein bisschen auf Detailebene begibt und da wirklich auch Details trainieren lässt. Von 8 Leuten war die Rede. Ich bin aber so ein bisschen bei Michael Reschke, der damals im Podcast bei uns auch gesagt hat, dass es immer gut ist, wenn der Club auch eine Basis stellt im Trainerteam. Und da einen Mix zu finden wäre, glaube ich, ganz wichtig. Und Medienberichten zufolge soll er ja schon auch darauf beharren, dann auch einen relativ großen Staff mitzubringen. Weiß man nicht, wie viel da dran ist, aber das sind so Dinge, die mich bei ihm stören. Fußballphilosophisch mache ich keinen Hehl draus, wäre sicherlich das Reizvollste aus meiner Sicht beim FC Bayern. Georg, deine Meinung dazu und wer wäre deine D-Lösung? Und warum Mourinho?
ja gut, ne? Spoiler. Genau, zu De Zerbi habe ich keine starke Meinung. Ich habe nur weil alles, was ihr sagt, Pro und Contra leuchtet ein, auch für mich mehr Pro als Contra. Ich habe nur ein Fragezeichen, so das sich vor mir auftut, weil Brighton ist ja schon länger ein Shootingstar und so ein Hipster-Team der Premier League, die ne, anfangs mit sehr wenigen Mitteln, du hast vorhin gesagt, Jonathan, PPDA und was es sonst noch so an schönen Stats gibt, oder PPDA. Brighton ist da ja auch sehr vorne mit dabei, im datenbasierten, modernen Fußball mit allem drumherum und war auch vor De Zerbi schon gut, hatten gemessen am Budget sehr erfolgreichen Fußball gespielt und phasenweise auch einen sehr schönen Fußball. Und da gab es dann ja die Blaupause. Der Trainer vor De Zerbi, das war Graham Potter. Und der ist dann eben auch rausgekauft worden aus dem schönen, wunderbaren Umfeld Brighton und ist nach London versetzt worden an die Stamford Bridge zu Chelsea und ist dort krachend gescheitert. Das ist ein kleines Risiko. Jetzt ist Potter nicht De Zerbi und Geschichte muss ich insofern nicht wiederholen, aber ich weiß nicht, wie viel von dem aktuellen Erfolg De Zerbi ist und wie viel die Basis, das Umfeld Brighton ist. Das ist mein kleines Fragezeichen.
Ja, schon viel genau, De Zerbi, würde ich sagen. Aber klar, müssen wir jetzt nicht im Detail diskutieren. Ich glaube, seine Philosophie ist einfach noch klarer. Seine Handschrift ist noch klarer, als es jemals bei Potter zuvor war. Deshalb wäre ich da ein bisschen optimistischer, was das angeht.
Ja, genau. Und dann ansonsten wichtig. Ich bin jetzt natürlich technisch wieder nicht in der. Achso, sorry, Jonathan, du wolltest noch.
Alles gut, Punkt nennen, den ihr jetzt nicht so ganz genannt habt. Es geht ein bisschen gegen meine eigene Meinung sozusagen, aber es ist halt eine D-Lösung, deswegen gibt es ein paar Punkte. Ich finde nämlich, dieser Tatsache, dass er noch nie bei einem europäischen Topclub trainiert hat, ist für mich vom Trainer, von der taktischen Umsetzung und so eigentlich kein so ein großer Faktor. Wo es bei mir halt tatsächlich dann die Alarmglocken sozusagen ein bisschen angehen, ist halt das Menschliche. Also ich habe das Gefühl, dieser Bayern-Kader in den letzten Jahren war nicht ganz so einfach zu managen und das ist halt einfach nochmal eine komplett andere Aufgabe als bei Clubs, die selbst in ihrer eigenen Liga top sind, aber europäisch nicht so groß. Und das wäre noch so ein Punkt, bei dem ich mir ein kleines bisschen drüber denke.
Ja, das kann natürlich sein, wobei ich bin nie so, die immer wenn sie ein paar Spiele verlieren, wird der Kader ja verrissen für irgendwas und 3 Wochen später ist das wieder die beste Mentalität. Ich glaube, ich verstehe das total, weil es starke Charaktere sind, unter anderem die Achse Neuer, Kimmich, Müller. Aber ich glaube, das ist auch der Charakter, der für ganz viel der Erfolge verantwortlich war. Ich glaube, wenn du die auf die richtige Bahn kriegst, dann ist es der einfachste Kader der Welt, um ihn zu führen. Nur wenn es nicht läuft, dann hast du recht, dann kann es schwierig werden.
So, Georg, warum Mourinho?
Genau, jetzt habe ich natürlich überlegt, na, jetzt bin ich wieder, wie so oft, ein technischer Noob und zu blöd dafür, hier meine Soundfile einzuspielen mit I am José Mourinho. Genau, es kann natürlich nur er sein als D-Lösung. Das Witzige ist leider, meine Pro-Argumente sind eher Kontra-Kontra-Argumente. Zum einen, ihr habt es vorhin schön eingeleitet, so ein bisschen das Dilemma, vor das jetzt die D-Lösung stehen würde. Du hauptsächlich, Justin, ne? Dass es wirklich offen ist jetzt, ja, die anderen wollten alle nicht und jetzt bleibst nur noch du übrig. Und wenn einem genau das egal ist, dieses öffentliche Image, nur die D-Lösung zu sein, oder wenn einer daraus gerade noch Stärke zieht und sagt, den weiß ich jetzt erst recht, dann ist das natürlich José Mourinho. Das zum einen und zum anderen, es ist ja auch eher so eine, nicht wirklich eine Pro-Mourinho-Argumentation, sondern eher so eine Pro, es ist völlig egal, wer Trainer wird und Mourinho kann es, so was ich vor, als wir vor 4 Wochen hier so ein bisschen schon drüber geredet haben, wo ich so ein bisschen, was wir heute auch ganz kurz berührt hatten, dass die vermeintlich großen Lösungen beim FC Bayern, die total plausibel waren, Welttrainer, gutes Umfeld, Situation von Ancelotti über Tuchel, Nagelsmann und Guardiola, Klammer auf, der trotzdem insgesamt eine sensationelle Zeit hier hatte, die alle nicht die Champions League gewonnen haben mit dem FC Bayern. Und ausgerechnet der Mr. Graugänse Hansi Flick hat es geschafft und der alte Mann, der zu alt ist für den Job, Jupp Heynckes, hat die Champions League nach München geholt. Und wir haben, der ein oder andere erinnert sich mit viel Kram an 2012, als Roberto Di Matteo die Champions League nach Chelsea geholt hat. Und was es da noch so alles gibt, an Eintagsfliegen, an vor allem halt das Trainer, oder Ancelotti, bleiben wir noch kurz bei dem, der aktuell mit Real Madrid wieder sehr überzeugenden Fußball spielt. Vielleicht auch ein Thema für demnächst noch, kleiner Teaser. Und Carlo Ancelotti ist beim FC Bayern, ich überspitze jetzt, gescheitert, musste danach die Ochsentour über Napoli, halbe Ochsentour über Napoli und Everton gehen, bevor er dann wieder zurück nach Madrid durfte. Und das ist einfach normal, dass Trainerlaufbahnen Auf- und Abs haben, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Und dieses Ideal, das man sucht im FC Bayern-Umfeld, einen Trainer, der eine super Erfahrung hat und gleichzeitig auf so einer Art aufsteigenden Ast ist, davon gibt es halt ganz, ganz wenige. Und nur weil jemand mal irgendwo eine kurze, schwächere Phase hat, ist er nicht gleich ein Trainer von gestern. Und deshalb sage ich, José Mourinho könnte hier auch ein spektakuläres Jahr haben mit der Finale daheim als Ziel. Wäre wahrscheinlich niemand, der hier den Verein komplett neu aufbauen würde, keine 5-Jahres-Lösung, aber 2,5 Jahre mit Mourinho könnte ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen. 2,5 Jahre, in denen Mourinho auch viel nach außen auf sich zieht und in denen Max Eberl und Christoph Freund im Hintergrund so ein bisschen am FC Bayern der Zukunft arbeiten könnten. Das könnte wirklich was sein, was Mourinho dem noch irgendwo im Köcher hat. Ich bin mir auch nicht sicher, aber ich könnte es mir wirklich, wirklich vorstellen bei ihm.
Ja, wenn ich jetzt auch noch einen Kandidaten nennen muss, dann bin ich leider am Ende meines Lateins, weil also ich finde den Trainermarkt nach wie vor extrem schwierig für den FC Bayern und keine Option überzeugt mich zu 100%. Ich bin tendenziell noch am ehesten bei Roberto De Cerbi, weil es einfach ja die interessanteste, spannendste Option irgendwie wäre aus taktischer Perspektive. Bin aber auch da nicht 100% überzeugt. Ich habe gerade schon so ein paar Kontrapunkte auch genannt. Auch da bin ich super skeptisch, muss ich ehrlich sagen. Also mehr in mir schreit Nein als Ja. Aber Sebastian Hoeneß, wenn man ihn doch mit der Ausstiegsklausel, die ja da in seinem Vertrag sein soll, doch noch irgendwie im Sommer loseisen kann und zum FC Bayern holen kann, wäre das vielleicht noch ein Trainer, wo ich sage, okay, das wäre zumindest interessant, aber ich bin total skeptisch bei Sebastian Hoeneß, weil er bei allen anderen Stationen zuvor einfach überhaupt nicht in die Richtung Fußball hat spielen lassen, wie es jetzt beim VfB Stuttgart der Fall ist. Und bei Stuttgart bin ich tatsächlich eher so in diesem Zwiespalt, den Georg vorhin aufgemacht hat, wie viel ist da tatsächlich Trainererfolg und wie viel ist Erfolg des gesamten Clubs, der sich ja schon immer eigentlich in der Vergangenheit, in den letzten Jahren kadertechnisch auch sehr gut aufgestellt hat, die PS aber nie so richtig auf die Straße bekommen hat, weil es da ganz, ganz viele unterschiedliche Baustellen gibt. Ich finde schon, der VfB Stuttgart hat eine klare Handschrift, der spielt einen guten Fußball, der hat einen gut strukturierten Kader. Aber ich bin mir halt komplett unsicher, ob Hoeneß wirklich das Rüstzeug hat, um sowas dann auch auf einen Top-Club zu übertragen. Und deshalb bin ich da letztendlich auch eher skeptisch, als dass ich sage ja und würde auch mit Roberto Di Cerbi wahrscheinlich gehen.
Ja.
Ja, ich glaube, für eine D-Lösung ist das doch gar nicht schlecht. Dann hätten wir doch, ein Ergebnis, mit dem wir alle leben können. Nochmal ganz kurz, vielleicht auch als Teaser in die Runde. Vielleicht hat da noch jemand eine Idee. Wo sind denn die jungen Deutschen, wo sind denn die jungen deutschen Hipster-Taktiktrainer vielleicht auch außerhalb der Top 5, Top 4 Vereine, vielleicht auch sogar außerhalb der Bundesliga? Habt da jemand von euch noch irgendwo ein aufstrebendes Trainertalent in der zweiten, dritten Liga? den ich noch nicht sehe?
Fabian Hürzeler. Nein.
Ja, das ist der erste, der mir auch einfällt.
Nein. Es gibt natürlich noch einen deutschen Namen, der überhaupt diskutiert wird. Das ist Domenico Tedesco. Und mit Schalke Vizemeister geworden ist.
Dass wir heute noch zu Domenico Tedesco kommen.
Wenn hier nach jungen deutschen Trainern gefragt wird.
Das kam komplett aus dem
Off. Ja, junge deutsche Trainer, und dann musste ich an ihn denken. Aber ich dachte, da.
Nee, da wäre dann eher noch die Frage, Stichwort Eigengewächs, ob es noch Eigengewächse rund um den FC Bayern gibt. Da bin ich auch nicht sicher, da habe ich auch zu wenig Einblick und zu wenig Meinung. Da sehe ich zu wenig Spiele von den Jugendteams, von den Amateurteams, sowohl von den aktuellen als auch von den
René Maric gibt es halt natürlich, ne? Der ja allen ein Begriff ist. Wäre natürlich auch eine interessante Idee, aber da bin ich einfach im Team schwierig, ihn da jetzt in so eine komplizierte Situation auch zu werfen. Ja. Selbes übrigens auch bei Martin de Michelis, der jetzt aktuell in Südamerika trainiert. Dort auch viele, viele Erfolge mit seinem Team gefeiert hat, eine sehr interessante taktische Herangehensweise auch hat, sehr offensiv, sehr, sehr variabel taktisch auch. Also eine richtig feste Formation gibt es in seinem System eigentlich gar nicht. Das macht es schon sehr interessant mit vielen Positionswechseln und Dynamiken. Also das ist fußballerisch schon interessant anzusehen, was er da macht. Aber auch da habe ich so ein bisschen meine Zweifel. Als er Trainer war im Jugendbereich des FC Bayern, hat seine Mannschaft doch sehr, sehr abenteuerlich mitunter verteidigt. Also das war dann wirklich
Fans werden hellhörig.
Hinten sehr, sehr offen. Glaube, er muss sich erst noch entwickeln. Also ich glaube, für ihn wäre der logische Schritt eher zu einem Team, was in Europa mindestens mal eine Kategorie tiefer ist als der FC Bayern.
Okay, gut, ja. Dann haben wir jetzt ja viel gelöst, oder? Dann haben wir Ideen für jetzt, für sofort, Plan D und schon so ein bisschen Ausblick auf den Trainer nach dem Trainer, weil wenn wir eins gelernt haben beim FC Bayern in den letzten Jahren, die Langfristlösung, die kommt eh nie. Insofern können wir dann ja ein paar von den jetzt am Ende noch gesammelten Namen schon mal uns auf Wiedervorlage packen für in 12 bis 24 Monaten.
So machen wir es. Gut, dann machen wir für heute den Deckel drauf und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden. Zunächst bei Georg, dem alten Hasen, der heute wieder seine Meinungen und Analysen mit zum Besten gegeben hat. Danke dir.
Gerne, gerne. Sei froh, dass ich nicht davon erzählt habe, als ich früher mit Ralf Rangnick zusammen B-Jugend gespielt habe. Und
oh Gott, das sehen wir uns für eine andere Folge
auf. Das sehen wir uns auf, wenn er da ist. Ja. Hat auch mir wie immer viel Spaß gemacht. Gruß in die Runde.
Und vielen Dank auch dir, Jonathan. Vielen Dank für deine Zeit und deine tollen Einblicke heute.
Danke. Und ich freue mich natürlich, dass ich Domenico Tedesco in die Diskussion bringen konnte. Vielleicht wird es ja jetzt nochmal heiß.
Das, Jonathan, das war doch so ein Bingo-Ding von dir. Das hast du doch heute Mittag so irgendwo als Wette gemacht.
Ja, so wird es wahrscheinlich sein. Gut, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Und zwar, wenn alles nach Plan läuft. Ich glaube, noch hat sich bei uns im Podcast-Channel niemand zurückgemeldet. Aber wenn alles nach Plan läuft, dann, ach doch, es gibt schon Rückmeldung. Dann kann ich sogar ankündigen. Dann kann ich sagen, es wird einen Podcast geben vor dem Königsklassenspiel gegen Real Madrid. Ob nun Sonntag oder Montag, das weiß ich noch nicht ganz. Aber es wird auf jeden Fall eine Vorschau geben und einen Podcast zuvor. Und da hören wir uns dann nochmal wieder und sprechen ausführlich über das Champions-League-Spiel der Bayern im Halbfinale, das Hinspiel gegen Real Madrid. Bis dahin, macht's gut und Servus, tschüss.
Ciao, ciao.
Mia San Roth, der Podcast. Falls es euch gefallen hat, abonniert uns und hinterlasst uns eine Bewertung in den einschlägigen Podcatchern eurer Wahl.